Die Geräuschkulisse von Großstädten gilt als einer der Stressauslöser des modernen Lebens. Es wird nach Ruhe verlangt, nach akustischem Leerlauf. Dabei ist höchst zweifelhaft, ob die Bewohner von Städten im 18. und 19. Jahrhundert zwischen Pferdewagen, Kopfsteinpflaster und knatternden Dampfmaschinen mehr Stille genießen konnten. Nur wer dumm ist, verträgt Lärm, sagte seinerzeit Arthur Schopenhauer und erklärte damit die Empfindlichkeit gegen Lärm zum Statussymbol einer neuen, intellektuell überlegenen Bürgerlichkeit. Seitdem hat sich viel getan, denn Lärm, so viel weiß man heute, ist nicht nur Teil jeder menschlichen Kultur. Lärm, so betont die Wissenschaftspublizistin Sieglinde Geisel, ist kein sozial bedingtes Phänomen. Lärm entsteht im Kopf des Einzelnen.
Die Frage ist, wie man Lärm definiert. Ich dachte ja ganz anfangs, es hat mit dem Schall selbst zu tun, bis ich gemerkt habe, dass jedes beliebige Geräusch von jedem beliebigen Menschen als Lärm empfunden werden kann. Das heißt also, ein Geräusch wird erst durch unsere Interpretation zu Lärm. Auch wenn ein Geräusch sehr laut ist, Schall allein macht keinen Lärm.
Kein Fußballfan würde das Jubeln, Schreien und Tröten nach dem geschossenen Tor als Lärm empfinden. Ob wir etwas als Lärm wahrnehmen, hänge auch damit zusammen, ob man den Lärmverursacher sympathisch findet oder nicht und ob das störende Geräusch vermeidbar ist oder nicht, meint Sieglinde Geisel. So gilt lautes Donnergrollen im Allgemeinen nicht als Lärm, sondern ist eher ein unvermeidbares, achtunggebietendes Schallereignis der Natur. Die spielenden Kinder des ungeliebten Nachbarn dagegen empfindet manch einer als individuelle Störung seiner Ruhe, also als Lärm, andere aber nicht. Lärm entsteht eben im Kopf. Das Wort Lärm stammt ab von Alarm, was auf Italienisch so viel heißt wie zu den Waffen. Lärm dringt an das Ohr, wird bewusst oder unbewusst vom Hirn verarbeitet, warnt, lässt aufschrecken und unruhig werden. Das Hirn filtert dabei den allergrößten Teil des wahrnehmbaren Schalls automatisch aus. Nur eines von etwa 100.000 Schallereignissen gelangt überhaupt bis in unser Bewusstsein, so Thomas Görne, Klangforscher an der Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften. Aber auch den Schall, den wir nicht bewusst verarbeiten, nehmen wir unbewusst durchaus wahr.
Ich bin der Überzeugung, dass der erheblich größere Teil der Information tatsächlich Wirkung entfaltet. Und das sehr Spannende daran ist, dass sie genau das unmerklich tut. Ein schlichtes Beispiel, das wäre der Dialog mit sehr viel Information, die transportiert wird über Parameter wie Sprachmelodie, Details der Diktion, Atmung, was jenseits von dem semantischen Gehalt der Sprache ist, was normalerweise dann aber der relevante Teil der Kommunikation ist. Und das, was in der Semantik der Sprache drin liegt, das, was gesagt wird, ist unter Umständen völlig unerheblich.
Den konkreten Informationsgehalt eines Schallereignisses nehmen wir laut Görne zum guten Teil unterbewusst wahr. Nur so funktioniert Sprache. Schall dringt an unser Ohr, wird im Gehirn zu Klang zusammengesetzt und ruft schließlich automatisch und unbewusst eine sprachliche Bedeutung ab. Auch Stille ist eigentlich ein künstliches Konstrukt unseres Gehirns.
Stille beginnt mit der Hörbarkeit von kleinen Schallereignissen, damit, dass das Wassertropfen zwei Räume weiter hörbar wird, dass das Ticken der Uhr hörbar wird. Und es setzt sich dann fort in extrem stiller Umgebung, die wir in natürlichen Umgebungen normalerweise nicht mehr finden, aber dann in technisch hergestellten, besonders isolierten Räumen. Ich mache solche Experimente mit meinen Studenten. Wir gehen dann in einen reflexionsarmen Raum und versuchen, kein Geräusch zu machen. Und ungefähr die Hälfte der Leute kann es schwer aushalten und die andere Hälfte findet es sehr, sehr, sehr angenehm.
Im streng physikalischen Sinne existiert Stille nicht. Auch wenn man nichts zu hören meint, erklingt das sogenannte Hintergrundrauschen der Welt, die Brownschen Molekularbewegungen, das Zucken kleinster Materieteilchen. Und dennoch, der Mensch kann Totenstille empfinden, die er allerdings immer aus dem Kontext heraus konstruiert. Während die Stille im Schlafzimmer allgemein als angenehm empfunden wird, gilt die Stille im Wald vielen als bedrohlich. Nicht nur Stille kann dabei Angst und Schrecken verbreiten, sondern auch ungewollte, unkontrollierbare Beschallung. Maurek Grant, Wissenschaftlerin am Käthe-Hamburger-Kolleg in Bonn, beschäftigt sich mit der Wirkung von Beschallung als akustische Folter, wie sie bereits seit Jahrtausenden eingesetzt wird. Laut dem erst kürzlich erschienenen Feinstein-Bericht über die Folterpraxis des CIA ist die andauernde, extrem laute Beschallung der Gefangenen mit Geräuschen oder mit bestimmten Musikstücken ein gängiges Instrument zum Schlafentzug oder zur akustischen Isolation.
Dass man Musik einsetzt, hat natürlich auch Gründe, weil Musik ist an sich etwas, was eben anders als Rauschen symbolisch sehr geladen ist. Und was auffällt, wenn man die unterschiedlichsten Beispiele dann aussucht, ist, dass die Musik, was hier eingesetzt wird, in den allermeisten Fällen von politischen oder kulturellen Bedeutung ist. Entweder für die Leute, die foltern, oder für die gefolterten Leuten oder eben für beides. Und das spiegelt sich auch wieder in anderen Einsätzen von Musik als Folter, etwa das erzwungene Singen, was sehr weit verbreitet ist, oder auch wo Musik quasi als Klangauftakt oder als Begleitung zu anderen Mitteln der Folter eingesetzt wird.
So wie Licht und Dunkelheit das Auge reagieren lässt, ist der Hörsinn ebenso empfindlich gegenüber Schall und dessen Abwesenheit. Nur Augen kann man schließen, der Hörsinn dagegen ist immer auf Empfang. Das Besondere beim Hörvorgang ist, dass wir im Alltag den größten Teil des Hörbaren aus dem Bewusstseinsstrom ausfiltern. Unser Unterbewusstsein bestimmt in der sogenannten Urentscheidung, was als Information weiterverarbeitet wird und was nicht. Erst dann fällt die Entscheidung, ob es sich um Stille, Geräusch, Klang, Sprache, Musik oder um Lärm handelt.